Ja, die Freiheit. Das ist für mich ein Herzensthema, wo ich merke, Freiheit, danach suchte ich sehr lange, habe es lange nicht gefunden. Ich selbst komme aus einer, man hat das Gefühl, perfekten Familie. Es hat alles gestummt nach außen, aber innen habe ich genau solche Probleme wie alle anderen auch. Oft haben wir das Gefühl, Familie müsste doch perfekt sein. Gerade als Christen, man weiß, wie es richtig ist, wir sollten es richtig machen. Und trotzdem, wenn wir ganz ehrlich sind mit uns selbst, merken wir, die Ehe, die ich lebe, steht gerade still, funktioniert nicht, der andere ändert seine Meinung, aber auch gar nichts. Die Arbeitsstelle raubt mir so viel Zeit, ich habe gar nie Zeit für meine Kinder. Oder vielleicht sitzt du am Samstag oder Sonntag gelangweilt neben Fußballfeld und wartest, bis dein Kleiner endlich mal aufsteigen darf in die nächste Liga. Ist das Familie? Vielleicht hast du auch einen Krankheitsfall, Unfall oder sonst ein Schicksal. Also so haben wir uns Familie nicht vorgestellt. Vielleicht träumst du auch von einer Familie, hast aber keine. Oder vielleicht sagst du so, wie du jetzt gerade unterwegs bist, was soll mit meiner Familie dann noch sein und werden? Und vielleicht schaust du auch zurück und sagst, eigentlich hätte ich es anders gewollt. Alle Situationen, die man niemandem sagen wagt oder nur ganz, ganz im Verborgenen. Aber eigentlich sind die Gedanken da, mitten unter uns. Und dann sieht man wieder auf WhatsApp-Status in Herbstferien oder in Sommerferien die schönen Familienbilder. Wie gut die es haben, was die alles können und machen. Und du stehst da und denkst, ja, das wünschte ich mir eigentlich auch. Wäre schön. Ich möchte euch mal mitnehmen kurz in ein Video. Es ist eigentlich ein Werbevideo, deshalb hat es so eine Unterlinie mit Text. Aber das Video ist so gut, ich habe es mitgenommen. Ihr dürft mal in den Sonntagmorgen sehen von einer ganz normalen Familie.
And then we'll get going.
No, okay. Hey, what? You just lay out their clothes because it takes me 5 minutes.
Honey,
that's perfect.
Seriously.
Jack, well, we're already late for church.
Hey,
you
Brian.
Go get yourself dressed.
Did you pick up my stuff from the dry cleaners?
Make you waffles.
Can I have a sandwich?
Yes, but you gotta make it by yourself. Jack! Okay.
This is all I could find, and the zipper's broken.
All right, I'll go grab a safety pin.
I got the high score!
Hannah, what are you doing?
Daddy, I'm painting your fingernails.
Well, that's great, sweetie, but go get dressed.
I need you to stay still, okay? Honey.
Come on, let's go.
Okay. Everybody needs to eat. Here you go. Here you go. Okay, here you go.
I forgot my shoes.
Honey, we gotta go back.
I wanna take off my shoes.
Nobody's taking off their shoes. And I want everybody to understand that we're... What?
We made it.
Yep.
Vor dir sitzt im Gottesdienst. Ja, so sieht es im Familienalltag aus. War heute Morgen bei uns nicht anders. Genau so etwa. Also, es ist Stress als Familie und trotzdem, wenn man da ist, ist alles gut. Man sagt doch nicht, was nicht gut ist, weil man muss doch sagen, es ist gut. Wir sind doch Christen, es ist doch alles gut. Echt? Ist das echt? Nein, nicht ganz. Ich glaube, es ist ein großer Trugschluss und es hat herzlich wenig mit der Bibel zu tun, was wir heute für ein Bild haben über eine christliche Familie. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube nicht, dass es die perfekte Familie gibt, wie man glaubt, müsste es sein. Weshalb ich sowas sagen kann, ich habe mal die Bibel gelesen und habe da mal ein paar Familien herausgeschrieben, ein paar Beispiele. Nehmen wir Adam und Eva, eine Familie, die Gott selbst erschaffen hat, also perfekter geht es nicht. Die haben einen Sohn und der eine Sohn schlägt den anderen tot. Wunderbar, das ist Familienglück, hä? Also ich weiß nicht, was die Bildungsdirektion da schreiben würde in solchen Momenten. Auf alle Fälle Gewalt in der Familie. Ja, ja. Also nehmen wir eine weitere Person, Noah. Noah, der einzige gerechte Mensch auf Erden, wurde er benannt. Kaum ist er aus der Arche befreit, baut er einen Weinberg, besäuft sich mit Wein und blieb nackt in seinem Rausch liegen. Was für eine Familie. Abraham. Abraham, der Auserwählte. Gott sagt, ich will dich segnen und an dir soll sich meine Gnade und Größe zeigen. Abraham, du bist ein Exempel. An dir soll gesehen werden, was Leben heißt. Und als Abraham mit seiner Frau in Ägypten war, was macht er? Er behauptet, seine Frau Sarai sei die Schwester und natürlich darf der Pharao sie benutzen und ins Bett mit ihr und alles Mögliche. Also heute haben wir ein Wort dafür, das nennt man Zuhälter für solche Menschen. Das ist Abraham. Seine Familie. Ich kann weitergehen zu Jakob. Jakob, der Stammvater des gottgeweihten Volkes. Er macht mit seiner Mutter zusammen eine Intrige gegen seinen Bruder und seinen Vater, beraubt den Bruder und flieht. Später bevorzugt er sein eigenes Kind, Josef, und treibt die anderen so zur Weißglut, dass sie Josef am liebsten umbringen, aber zumindest in die Sklaverei verkaufen wollen. Was für eine Familie. Ich könnte weitergehen, Stück um Stück, zwei kleine Auszüge, beispielsweise Priester Eli, sozusagen Familie Ott, einfach national. Die heilige Familie, die alles richtig macht. Der Priester ist dort und seine Söhne gehen. Die Leute kommen opfern, wollen Gott begegnen und die Kinder nehmen das Ganze und nehmen sich die fettesten Stücke zuerst und essen es selbst. So ganz nach dem Motto, ich zuerst und Gott der Rest. Das als Priesterfamilie? Und Gott hat diese eingesetzt als die heilige Familie? Wow, die Verbindung haben mit Gott. Aber schauen wir noch eine weitere Familie an, Familie Jesus. Als Jesus 12 Jahre alt ist, vergisst man den 12-jährigen Sohn in Jerusalem. Und das nicht nur bis am Abend, nein, ganze 3 Tage lang. Und nach 3 Tagen realisieren die Eltern, unser 12-Jähriger ist ja gar nicht da. Also, ich weiß nicht, Paartherapie wäre vielleicht noch milde ausgedrückt oder ein Seelsorgeseminar. Ja, vielleicht wäre besser, das KESB zu informieren in diesen Situationen. Das sind die heiligen Familien aus der Bibel. Ich habe noch mehr auf Lager, ich bringe nicht alle, aber ich habe keine einzige Familie gefunden, die so ist, wie ich glaube, müsste man sein als christliche Familie. Keine, aber auch nicht eine. Ich glaube, das ist oft der Grund, weshalb wir nicht gerne darüber reden, dass unsere Familie nicht so gut ist. Wie schnell würde man uns Zuhälter, Säufer oder eben gesagt, wir holen besser das KESB für euch, zusprechen, wenn man wüsste, was bei uns zu Hause alles läuft. Ja, da ist keine Freiheit, da ist Angst. Und aus Angst wollen wir lieber nichts sagen, was wirklich zu Hause läuft, weil es ist nicht anständig. Es sollte nicht so sein. Es ist nicht so perfekt, wie man sein sollte. Aber hier kommt die gute Nachricht. Gott will gar nicht das Ideale. Er wünscht uns gar nicht, dass wir so ideal sind. Er liebt gar nicht unser Idealbild der Familie, sondern er liebt das reale Bild von uns. Das, was wir sind. Er liebt uns mit all diesen Schattenseiten, die wir gerne verstecken. Genau das möchte er. Und sagt, so sehe ich dich. Ich weiß es. Es ist soweit mal okay. Ich sehe dich so. Er bleibt nicht dabei stehen später. Er geht mit uns einen Weg und zeigt, was möglich ist. Darauf komme ich noch später. Aber zuerst mal sagt er, ich sehe es, es ist okay, du musst das nicht verstecken. Ich weiß, wir denken dann ganz schnell, das passt nicht zusammen. Wenn wir sagen, es ist okay, dann werden wir faul und dann sind wir nicht mehr christlich. Oder, das ist in die andere Seite, oft Freikirchen haben das Problem, wir müssen uns bemühen, dass wir besser werden, denn so wie wir sind, ist nicht gut genug. Als Christen müssen wir besser sein. Mindestens besser als die Nicht-Christen. Und noch besser als die anderen Christen. Einfach besser. So ganz nach dem Motto, jetzt bist du Christ, hast Gnade erlebt und jetzt verschwende diese Gnade bitte nicht und hör auf zu lügen. Sei freundlich, sei dankbar und lebe endlich die christlichen Tugenden. Es ist nötig. Und dann bemüht man sich. In diesen Wochen, gerade solche Geschichten gehen in der Schweiz herum, wo sich Leute, auch Christen, bemüht haben, so zu leben. Und wenn die Kinder, ob in der Schule oder zu Hause, nicht gehorchen, dann nimmt man Methoden, die wenigstens helfen, dass die Kinder anständig sind. Ich glaube, die ganze Geschichte, die da im Linntal passiert oder im St. Gallischen passiert ist, da hat man vergessen, dass es nicht um uns geht und wir eine perfekte Familie abgeben müssen als Christen. Es geht nicht darum. Nein, Gott weiß, wie wir sind und das ist okay soweit. Galater 5 ist so eine schöne Stelle, da heißt es, wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Ich komme noch mehrmals auf den Galaterbrief zu sprechen. Paulus versucht hier den Galater zu erklären, hey, ihr habt nicht verstanden, ihr müsst nicht auf eurem Können aufbauen. Ihr müsst nicht darauf aufbauen, was ihr noch wollt und besser zu werden. Das ist der falsche Weg. Gut, jetzt sagst du vielleicht, ja, so schlimm, wie es da beschrieben ist, ist es bei uns zu Hause nicht. Dann sind wir ganz okay. Bei uns passt's. Ein paar Beispiele aus meinem Alltag. Das eine Kind kommt, oder nein, kommt nicht, so versteckt sich im Zimmer und ist heimlich am iPad YouTube schauen, anstatt Hausaufgaben machen. Ich komme hinein und was ist die passende Reaktion darauf? Wie würdest du reagieren? Ein anderes Kind von mir lässt das nasse Badezeug in der Tasche und am besten die Tasche noch unter das Bett, weil sonst müsste man es aufräumen. Und wenn man es eine Woche später findet, ist irgendwie der Geschmack etwas anders. Man hat endlich die Ursache gefunden im Zimmer. Aber wie reagiere ich jetzt? Oder der Vierjährige, der sich 10 Minuten vor dem Mittagessen ganz selbstständig an der Desseschachtel bedient, weil er hat ja Hunger. Wie reagiert man? Wie soll man reagieren? Selbstverständlich ist es meistens so, was machst du hier? Wie kannst du nur? Du hast mir doch versprochen, dass du... Sag mal, wie kommst du auf die Idee überhaupt? Manchmal geht es weiter. Du bist ein Lügner. Was du sagst, stimmt nicht. Du bist sowas von unzuverlässig. Wenn du so mit mir umgehst, glaube ich dir nicht mehr. So hast du es verspielt. Wenn das so ist, dann... Okay, ich habe es hier vorne, bin ich jetzt sehr, nennt man es, sehr milde. Ich kenne eure Worte nicht, ich kenne mich, aber im Moment ist das meistens noch mit mehr Emotionen geladen und dann noch mehr aus dem Affekt heraus und dann gibt es so eine wunderschöne Mischung, wo man wirklich Macht hat und sagt, so ist es, so will ich es und jetzt ist ruhig. Ich glaube, ihr kennt es selbst. Von euren Eltern, von euch selbst, ganz egal. Aber im Alltag kommt das dann sehr ungeschliffen und ja, man könnte es im Nachhinein etwas einfacher ausdrücken, das stimmt. Aber man hat es jetzt doch so gesagt und es hat gewirkt. Es war gut. Das Ganze nennt man Anklage. Ja, das ist Anklage. Wir klagen unser Kind an und sagen, was du gemacht hast, ist falsch. So nicht. Merkst du das nicht? Du bist falsch auf dem falschen Kurs. Das gehört sich nicht. Man kennt diese Anklagen auch untereinander als Gemeinde. Was? Der schaut sich nachts nackte Bilder an? Boah, als Christ? Sollte man nicht. Was, die teilt ihr zu Hause mit ihrem Freund? Also nein, das kann man doch nicht. Wie kann die nur? Die ist doch Christ. So einer nennt sich Christ, aber nicht im Ernst. Hast du gewusst, die raucht? Was? Das sind eigentlich so Anklagen. Es geht gar nicht darum, eine Information weiterzugeben, sondern es geht darum zu sagen, was die macht, ist falsch. Und genau dank diesen Sätzen, die man untereinander, ob als Familie oder als Gemeinde, miteinander spricht, weiß man ganz genau, was man darf und was nicht. Ich wusste haargenau, was ich machen darf und was nicht, ob zu Hause oder in der Gemeinde. Weil man sprach darüber mit anderen und man wusste, ja, so spricht man auch über mich. Also lieber nichts sagen, was ich Falsches mache. Das ist die typische Angstspirale, die wir als Freikirche sehr gut können, weil wir sind miteinander dran, wir wollen Jesus ähnlicher werden, also bemühen wir uns. Und die, die sich zu wenig bemühen, müssen wir sagen, es muss schon ein bisschen mehr sein. Und wir merken ja schon, damit löst man eigentlich etwas Negatives aus. Und trotzdem ist es doch richtig, man muss es doch sagen, wenn es falsch ist. Ich möchte euch eine Bibelstelle zeigen, wo es auch um die Anklage geht. Das Ganze ist ja die Kultur der Geisteranklage. Und was ist dahinter? Ich finde es noch spannend. Aus der Offenbarung 12 gibt es eine Stelle, da heißt es, daraufhin hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel rufen, jetzt ist der Sieg errungen. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt und die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert der, den er als König eingesetzt hat, Christus. Denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagt, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott, aber sie haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat. Also, es ist kompliziert, ich weiß, und trotzdem, ihr kennt die Stichworte zum Teil. Es ist eine Szene im Himmel und zeigt sozusagen in der geistlichen Welt, was natürlich oder was auf der Welt passiert ist. Das Lamm ist Jesus. Als er gestorben, geschlachtet wurde oder am Kreuz starb, wurde der Sieg verheißen. Und der Ankläger, ist der Satan, wurde dann rausgeworfen aus dem Himmel. Der hat keinen Platz mehr. Die Anklage hat im Reich Gottes keinen Platz. Die ist weg. Die gehört nicht dazu. Im Reich Gottes gibt es keine Anklage. Und wenn du in der Gemeinde Reich Gottes leben willst, gehört die Anklage raus. Die ist kein Teil der Gemeinde. Wenn in deiner Familie, in deinem Haus Jesus leben soll, gehört die Anklage raus. Die gehört nicht dahin. Das ist ein Fremdkörper, der nicht zur Kultur von Reich Gottes gehört. Wie ging Jesus mit der Anklage um? Wen hat er angeklagt? Wir müssen durchgehen, all die Geschichten von Jesus, die wir kennen. Wo hat er angeklagt und wie? Mir kommt eine Geschichte zu Sinn, Johannes 8, als eine Frau auf frischer Tat ertappt wurde mit einem fremden Mann. Also ich habe mich immer gefragt, wie ertappt man eine Frau auf frischer Tat? Also nur schon da merke ich, also da müssen irgendwelche Grenzüberschreitungen passieren, um das mitzuerleben auf frischer Tat. Auf alle Fälle, die waren dabei und sagten, das ist eine Sünderin, die muss gesteinigt werden. Und sie kommen zu Jesus und sagen, jetzt zeig uns mal, du lieber Jesus. Du bist so gnädig, was sollen wir tun mit der Frau? Das Gesetz sagt ganz klar, die muss gesteinigt werden. Und Jesus sagt, ja, wer ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Los, beginnt. Da wird jeder ruhig und merkt, stimmt. Wenn ich die Frau anklage, ich habe auch meine Knirze. Auch ich, bei mir ist nicht alles richtig. Ich darf den Stein gar nicht werfen. Und so heißt es, einer nach dem anderen ging davon. Am Schluss sitzt noch Jesus da oder steht und die Frau. Die Frau schaut auf zu Jesus und Jesus sagt, ist keiner da, der dich verurteilt? Nein, die sind alle gegangen. dann verurteile ich dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus hat gesagt, wer ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Er sagt das und er ist der Einzige, der den ersten Stein werfen hätte können. Er dürfte. Und er macht es nicht. Obwohl er alles Recht hätte, anzuklagen, sagt er, mache ich nicht. Ist nicht meine Kultur, gehört sich nicht. Er lebt eine ganz andere Form, wie man mit Menschen unterwegs ist, als sie bis anhin kannten. Und hier muss ich kurz etwas theologisch ausholen, um was es geht. Es geht darum, dass Jesus kommt und sagt, es gibt noch eine andere Beziehung zum Vater, als ihr bis anhin kanntet. Doch ich bringe das zuerst. Zur Zeit von Jesus lebten die Leute, man sagt heute im Alten Bund, im Alten Testament, heißt ja Testament, heißt Bund, in dem Sinn und unter dem Alten Bund. Das war der Mosebund. Es war zur Zeit, als Mose zum Sinai kam, bekam er die 10 Gebote von Gott und er ging zu den Leuten und Gott sagte durch Mose, hey, wenn ihr mir mein Volk sein wollt, müsst ihr all die Gebote halten und noch mehr dazu. Und das ist eine spannende Stelle, müsst ihr mal nachlesen. Oh, ich habe es vergessen aufzuschreiben. 4. Mose, aber jetzt weiß ich nicht mehr, wo ihr findet sie. Auf alle Fälle sagt das Volk, ja, wir wollen das ganze Gebot halten, das wollen wir machen. Ich glaube, wenn jemand das zwischen den Zeilen dort liest, Gott wollte gar nicht, dass das Volk sagt, ja, wir schaffen das. Eigentlich wollte er eine Kapitulation von seinem Volk zu hören, Gott, das schaffen wir nicht, das ist zu schwierig. Aber das Volk Israel sagt, cool Gott, wir haben dich gern, das machen wir halten die Gebote, das können wir. Und so laufen sie dann das ganze Alte Testament hindurch und immer wieder schaffen sie es nicht. Sie versagen jedes Mal. Jede Familie versagt, jede Generation versagt. Und sie kommen nicht zu dieser Ruhe, wie sie suchen. Sie schaffen es nicht und trotzdem versuchen sie es. Und dann kommt das klassische jüdische Denken, ja, wenn man die 10 Gebote hat, will man die einhalten, dann macht man doch einfach noch einen weiteren Zaun herum und sagt, es ist nicht nur am Sabbat sollst du ruhen, sondern am besten schon, wenn die Sonne untergeht, weil sonst und dann noch, ja, soll es nicht gehen, dann noch weiter. Und so kommt man so weit, dass man heute in der jüdischen Kultur verschiedene Gefäße hat. Einfach weil es Gesetze gibt, dass man die Mutter nicht Kalb in der Milch seiner Mutter kochen soll. Und deshalb tut man alle Milch und alles Fleisch trennen. Dass man ja nicht überhaupt hineinkommt, dass das passieren könnte. Also man macht einfach umso mehr Grenzen und umso mehr Regeln, damit man die wichtigsten Regeln schützen kann. Auch wir tendieren in diese Richtung manchmal. Ja, lieber etwas mehr Abstand zueinander, es ist zu gefährlich sonst. Ja, sind wir etwas mehr. Wir versuchen, Gottes heiliges Gesetz zu schützen und machen einen riesigen Bogen rundherum, damit wir möglichst nicht hineintrampen. Aber das ist nicht die Idee von Gott. Es ging bis etwas anderes. Und dann kommt Jesus mit dieser neuen Haltung. Das irritiert die Leute. Was? Das geht doch nicht, Jesus. Du musst doch heilig tun. Du musst doch Gott heilig behandeln. Du nennst ihn Vater. Wie geht das nur? Und jetzt hilfst du dann noch dieser Sünderin. Das geht doch nicht. An einer anderen Stelle sagt Jesus, die Kranken brauchen einen Arzt, nicht die Gesunden. Sagt, ich komme für die Kranken, genau für die bin ich da. Und das ist übrigens auch die einzige Stelle, wo wir Jesus finden, wo jemand anklagt. Er klagt die Personen an, die glauben, dass sie gut sind. Und sagt, was ihr macht, ist falsch. Ihr Heuchler, sagt er. Die einzigen, die er anklagt, ist die, die sagen, wir brauchen nichts, wir sind besser, wir stehen über dem Gesetz, wir sind so gut. Aber Jesus sagt, nein, kommt, die ihr mühselig und beladen seid, die krank sind, die sündig seid. Oder 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Ja, Moment, was ist er, treu und gerecht? Moment, theologisch doch falsch. Es muss doch heißen, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er gnädig und barmherzig. weil er ist gnädig mit uns und vergibt unsere Schuld und reinigt uns von aller Unreinigkeit oder Unrecht. Wieso treu und gerecht? Das passt nicht hinein, das ist doch theologisch falsch. Nein, das ist genau der neue Bund. Das ist das Neue, wo wir uns draufstellen dürfen, gerecht. Ich habe mal eine Geschichte gehört, die finde ich so gut, die hat mir wie die Augen geöffnet. Beispielsweise, ich liebe Kaffee trinken. Also da, ja, das ist etwas Schönes. Und zwischendurch mal hinsitzen, Kaffeepause, Kaffee trinken, oft auch mit Gott Kaffee trinken, mache ich sehr gerne. Das ist etwas Schönes. Wir haben ein wunderbares Dorfkaffee bei uns und da kann man hineinsitzen. Gibt wunderbar, wirklich großartigen Kaffee. Egal, lassen wir das. Auf alle Fälle, ich gehe dorthin und kaum habe ich fertig getrunken, will ich wieder gehen und merke, habe mein Geld vergessen. Aber Dorf ist ja gut, man kennt einander. Ich kann ihr sagen, du, hey, ich habe mein Geld vergessen, kann ich morgen bezahlen? Ja, sicher, kein Problem, sagt sie. Ich kann gehen und am nächsten Tag laufe ich vorbei im Kaffee und denke, oh, heute will ich einen Kaffee haben. Ich sitze hin. Oh, ich habe vergessen zu bezahlen. Also gut, oh, ich habe mein Portemonnaie gar nicht dabei. Nein, habe meinen Kaffee schon bestellt. Es ist schon die zweite da. Tut mir total leid. Würdest du ihn nochmals aufschreiben? Ich komme dann morgen und bezahle 2 Kaffees. Ja, das mache ich doch. Keine Sache. Ich kenne dich. Ja, das ist normal. Du vergisst das Portemonnaie. Komm, ist okay. Ja, der vierte Tag kommt. Ich setze mich hin. Ich habe mein Portemonnaie vergessen, mein Kaffee da und jetzt wird es sehr peinlich. Und spätestens nächste Woche laufe ich nicht mehr beim Kaffee vorbei, weil es ist mir zu peinlich. Ich habe hier schon wieder mein Portemonnaie nicht im Sack und habe das Geld noch nicht gegeben. Stellt euch vor, meine Frau, die ist gut. Die ist nicht so vergesslich wie ich in den Punkten. Und sie geht ins Café und sagt, hey, mein Mann Christian, der kommt so gerne Kaffee trinken. Da habt ihr 200 Franken, das langt. Wenn er kommt, zahlt den Kaffee. Gut. Ich wage es mit aller Scham, nochmal dorthin zu gehen und sagen, dürfte ich trotzdem einen Kaffee haben? Ich habe noch nicht bezahlt. Und was sagt sie? Ja, sicher, ich bringe dir ihn sofort. Willst du noch ein Gipfeli dazu? Nein, ist gut, danke. Nächste Woche, dürfte ich heute einen Kaffee haben? Ja, sicher, komm einfach, darfst jederzeit kommen, keine Sache. Was ist der Unterschied von der ersten Situation zur zweiten? Ja, ganz klar, der Kaffee ist bereits bezahlt. Und das ist das, was am Kreuz mit Jesus geschah vor 2000 Jahren. Für unsere Sünde wurde bezahlt. Das, was wir anstellen, ist bezahlt. Wir müssen nicht mehr bezahlen. Und da hat Jesus eine Vorleistung gemacht, die genügt für dein ganzes Leben im Fall, ja für alle Ewigkeit. Das, was Jesus für uns bezahlt hat, ist bezahlt. Ich muss nie mehr zu Jesus kommen und sagen, Jesus, tut mir so leid, ich wollte es anders machen, jetzt habe ich schon wieder versagt, kannst du mir noch einmal vergeben, bitte? Er sagt, hey, keine Frage, ich habe schon lange bezahlt. Ich bezahle, ja, ist schon vergeben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Wir dürfen auf seine Gerechtigkeit pochen. Wir müssen nicht Bittibattigo machen. Wir müssen nicht mit schlechtem Gewissen kommen. Oh, es ist so peinlich. Und weshalb hat er so viel bezahlt? Weil er weiß, dass wir versagen. Ganz einfach, ist doch logisch. Also er weiß, wie wir sind. Er kennt mich besser als ich mich. Und je älter ich werde, umso mehr merke ich, wie schlimm das ich bin übrigens. Klammer zu. Aber er weiß es schon lange. Und er hat für all das bezahlt. Und wir tun so, als wären wir besser, als wir wirklich sind. Und da geht es nicht nur um uns selbst, da geht es um unsere Kinder, um die nächste Generation. Ja, der neue Bund ist was ganz Neues, wo wir draufstehen dürfen auf dieser Gnade, wo wir uns sogar darauf berufen dürfen und auf seine Treue und Gerechtigkeit. Das ist die Basis. Das ist Christentum, das ist Freiheit. Ich muss keine Angst haben, dass mir meine Sünden vergeben werden oder nicht. Ich darf fröhlich leben. Und so wird das Kreuz zur wichtigsten Nebensache der Welt. Es ist eine Nebensache. Die Hauptsache ist nicht das Kreuz. Aber es ist die Basis, dass die Hauptsache Hauptsache wird. Und das ist Jesus selbst, die Beziehung mit ihm. Er hat uns erlöst, damit wir Gemeinschaft haben können. Und dass diese Sünde uns nicht täglich anklagt, dass der Ankläger weg ist. Er hat uns erlöst, dass wir einfach in die Freundschaft dürfen. Er sagt, es ist gut, ich hab dich gern. Es ist okay. Egal, was du geleistet hast, egal, ob du jetzt sogar am Sündigen bist, ich liebe dich und ich kann dich lieben, weil ich bezahlt habe dafür. Das ist das, was Jesus uns zuspricht. Und das ist Freiheit, wo keine Sünde mehr irgendwo zwischen dich und Gott kommen kann. Wo einfach, da ist gut, es ist Frieden zwischen uns. Diese Sicht kann die Welt uns nicht vermitteln. Das gibt's nicht. Die Welt rechnet ab. Die Welt sagt, das hast du gemacht, das bekommst du. So gehst du mit mir um, das sind die Konsequenzen, das ist die Strafe dafür. Autofahren, wer zu schnell fährt, bezahlt eine Buße. Das ist so. Aber was ist der Zusammenhang von meiner Geschwindigkeit mit dem Geld? Also ich sehe keinen Zusammenhang, aber man weiß, der Schweizer funktioniert, wenn es um Geld geht. Also jetzt macht man eine Buße mit Geld. Aber das ist keine Konsequenz. Es gibt natürliche Konsequenzen. Wenn du barfuß durch die nasse Wiese läufst, hast du nasse Füße. Das ist eine Konsequenz. Und wenn du jemanden angelogen hast, ist das Vertrauen missbraucht, das muss man wieder aufbauen. Das ist eine Konsequenz. Das ist keine Strafe. Die Strafe wurde bezahlt. Und wie gerne tun Eltern, gerade christliche Eltern, Kinder strafen. Heute nicht mit Schlägen, das ist No-Go, wirklich. Aber heute macht man es anders, auf psychologische Art und Entzug. Und wenn dann, du darfst das nicht, wenn du das und so. Ich frage mich, wo ist da der Zusammenhang, bitte sehr? Das ist alter Bund. Du musst leisten, damit du gut bist. Im Galaterbrief schreibt Paulus so schön, wo ist es da? Ach, ihr unverständigen Galater. Vielleicht aus Stammener, ich weiß es nicht. In wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde doch mit aller Deutlichkeit euch vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständlich? Also Paulus hat sich da wirklich aufgeregt ab den Galatern. Die haben so gut im Glauben begonnen und dann wollen sie alles selber machen. Aus eigener Kraft gut sein. Sich bemühen, dass sie Ordnung haben. Sich bemühen, dass sie einen Frieden haben. Und wir Eltern sind manchmal wirklich so, wie sagt Paulus so schön, unverständig, dass wir unseren Kindern beibringen, sie müssen sich bemühen drum. Jetzt gib dir ein bisschen Mühe mit dem Geschwister. Tu nicht so. Was soll das Kind? Das Kind ist doch getrieben und kann nicht anders. Es ist ein Egoist. Das ist ganz normal. Sind wir ja auch als Erwachsene. Nur können wir es besser verstecken. Ganz viele Punkte, die Kinder leben, spiegelt uns nur, wie wir selbst eigentlich auch sind. Nur sind wir kontrollierter. Und das Einzige, was wir machen können, ist unseren Kindern beibringen, dass man mit der Kraft vom Heiligen Geist leben kann. Dass der Heilige Geist uns verändern kann, dass wir plötzlich etwas möchten, das wir eigentlich nicht möchten. Paulus bringt das auch so schön, was in mir läuft. Und wir dürfen unseren Kindern zeigen, dass es ein Reich Gottes gibt, wo es keine Anklage gibt. Es ist ein Kampf in der Praxis, ganz klar. Heute Morgen, die eine Tochter hat ihre Schuhe nicht gefunden. Und ich dachte, ich weiß, wo die sind. Also ich nicht weiß, wo sie sind, aber ich weiß, dass sie in einem Chaos drin sind. Und ich dachte, aber es geht gar nicht um das in dem Moment. Es geht darum zu sagen, komm, ich helfe dir. Jetzt versuchen wir zu überlegen. Ich stehe dir zur Seite. Ich bin für dich da. Es ist falsch, das merkst du im Moment und du verzweifelst selbst fast. Aber komm, da gehen wir durch. Wir werden noch aufräumen. Aber jetzt gehst du erst. Wir müssen lernen, in den Momenten nicht die Anklage vorzuheben, sondern die andere. Die Gnade, die Treue, die Barmherzigkeit, die Gerechtigkeit Gottes. Sagen, hey, Gott klagt dich deswegen nicht an. Die größte Gefahr in Teenagerjahren. Wenn dort Worte fallen, die beginnen mit du bist. Wenn es nicht ganz bewusst positiv gewählt ist, streicht es aus dem Vokabular. Teenager haben eine extrem hohe Sensibilität für Worte, was sie sind, weil sie suchen Identität in dem Alter. Und alles, was wir zusprechen, geht wie ein Stempel hinein und bleibt. Du bist ein Lügner, du bist ein Versager, du bist unanständig, du bist was immer. Das sind alles Anklagen und Verurteilungen. Ist das das, was wir der nächsten Generation weitergeben wollen? Ist das das, wie wir Gemeinde leben wollen? Ich glaube nicht, das wollen wir eigentlich nicht. Und deshalb haben wir oft in der Familie, dass wir sagen, komm, den Anklager werfen wir wieder raus aus dem Haus. Der gehört nicht dazu. Als Familie, den werfen wir raus. Weil wir brauchen die Anklage nicht, wir haben einen Sündenbock bei uns. Und wer schuld ist, wer die Schuld trägt, der ist bei uns mitten im Haus. Das ist Jesus. Er kam und ist der Sündenbock. Und das ist das, was ich euch als Abschluss weitergeben möchte. Nehmt diesen Sündenbock, nehmt diesen Jesus. Er ist schuld. Wer fragt, wer ist schuld? Wer war das? Jesus war's. Wir haben es ihm gegeben. Ich habe es gemacht, aber er war's. So schön. So schön, dass wir Jesus mitten unter uns haben. Und dass wir alle Freiheit haben zu sagen, ja, ich war's. Ich habe es gemacht. Tut mir leid. Ich wollte es nicht. Ich weiß nicht, warum ich es machte. Ich kann nicht anders. Es ist eine ganz andere Atmosphäre in der Gemeinde, zu Hause, wenn man lernen darf, wenn Fehler geschehen dürfen, weil wir wissen, wo die hingehören, die Fehler. Und die Personen bleiben da. Ja, das ist das, was ich euch wünsche. Eine Freiheit im Schatten von diesem Kreuz. Wo wir wissen, das Kreuz ist da und wir haben die Freiheit. Weil Jesus schon alles bezahlt hat und der Ankläger nicht mehr da ist.
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. You have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your running after me. Your goodness. goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of
thank you.
bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst, der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, geschehen. Auf der Erde, im Himmel, sollen alle es sehen. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende. Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heute unser Brot und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gebot. Lehre uns zu vergeben, so wie du uns vergibst. Lass uns treu zu dir stehen, so wie du. Durch dein mächtiges Wort, deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf, bist ein herrlicher Herrscher und dein Reich hört nie auf.
Eine Kultur von der Anklage. Das ist mal gerade so geblieben. Oder im Positiven ein Raum. Familie und auch Gemeinde soll ein Raum sein. Ein anklagefreier Raum. Wir können natürlich viele Beispiele gerade persönlich in Sinn finden. Mich in vielem, Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank, dürfen wir lernen. Mich hat das sehr ermutigt und vielleicht ist heute wieder so ein Moment, wo ich entscheiden will, meine Familie soll ein anklagefreier Raum sein.